Ja, heute ist es wieder mal soweit. Erster Sonntag im Monat. Wir feiern gemeinsam Abendmahl. Und ihr könnt euch wahrscheinlich erinnern, so ab und an zu den Abendmahlsgottesdiensten habe ich kurze Predigten als Einleitung gepredigt, die verschiedene Aspekte der Abendmahlsfeier ein Stück hervorheben sollen und uns bewusst machen sollen. Und heute geht es um ein, ja, doch ein bisschen schwieriges Thema, das aber auch zum Abendmahl dazugehört. In diesen sogenannten Einsetzungsworten, die Paulus im 1. Korintherbrief im 11. Kapitel schreibt, die wir auch gerne lesen beim Abendmahlsgottesdienst, ist es nicht so ganz deutlich, wo fängt Paulus mit der allgemeinen Anweisung an und wo hört er auf und was ist für die Korinther eigentlich so spezieller gedacht? Und ganz am Ende, und es ist spannend mitzukriegen, wenn die Geschwister, die das Abendmahl leiten, wo sie mit ihrem Text da immer aufhören zum Lesen. Und ich möchte uns mal gerne diese drei etwas schwierigeren Verse lesen, die auch ein bisschen sperrig sind. 1. Korinther 11, 27 bis 29. Da heißt es, wer also unwürdig das Brot und den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Ein bisschen sperrig, ne? Und auch gar nicht so einfach zu verstehen. Aber auch schon Petrus hat ja mal in seinem Brief geschrieben, dass manche Worte von Bruder Paulus nicht leicht verständlich sind. Er meinte da wahrscheinlich eher den Römerbrief. Aber auch das ist gar nicht so einfach zu verstehen und wurde auch und wird auch bis heute missverstanden. Wer darf am Abendmahl teilnehmen? Wer ist würdig? Da geht es dann um persönliche Sünde. Da geht es um Unglauben, da geht es vielleicht auch noch um Streit. Sind das Hinderungsgründe zur Teilnahme am Abendmahl? Oder was ich auch schon erlebt habe, bei Abendmahlsfeiern, dass man Brot und Kelch einfach an einem vorbeigereicht hat. Und auf meine Frage, warum du das gemacht hast, ja, mein Mann ist noch nicht gläubig genug. Okay. Wenn er sich's gefallen lässt, mische ich mich nicht ein unbedingt in die Ehe. Wer ist würdig? Ja, man kann es durchaus so verstehen. Wer ist würdig, also beim Essen? Oder wer ist würdig von seiner Art und Weise? Und diese Verse, auch verbunden mit dieser Frage, haben mindestens so viele Ängste und Irritationen hervorgerufen wie die Frage nach der Sünde wider den Heiligen Geist. Das ist ja auch so ein spannendes Thema. Was ist das eigentlich? Aber das ist heute nicht in meiner Predigt. Das ist vielleicht mal eine andere Predigt. Um zu verstehen oder ein Gefühl dafür zu bekommen, was Paulus denn hier meinen könnte, müssen wir mal ins Kleingedruckte hineinschauen dieses Textes. Zunächst einmal, was ist eindeutig hier und klar zu verstehen? Eines vorneweg, niemand darf Brot und Kelch an einem anderen vorbeireichen. Das ist eindeutig in diesem Text hier so. Jeder darf, jeder muss selber für sich entscheiden, ob er teilnimmt oder nicht. Ob er von dem Brot isst oder in unserem Fall jetzt aus so einem Fläschchen trinkt. Denn Paulus sagt es ganz eindeutig, jeder prüfe sich selbst. Es ist meine eigene Entscheidung. Ja? Und ich muss vor meinem Herrn da gerade stehen. Und ich erlebe den Segen aus dem Abendmahl oder auch nicht. Es kann ja keiner von uns letztendlich beurteilen, wie der andere, auch wenn er mir noch so nahe steht, wie zum Beispiel der Ehepartner, vor Gott steht. Keiner von uns kann das beim anderen beurteilen. Und noch ein zweites lässt sich eigentlich sofort von diesem Text her sagen. Da muss man allerdings ein bisschen in die Grammatik hineinschauen, damit man das erkennen kann. Dieses Wort unwürdig bezieht sich nicht auf meine Qualität oder die Qualität meines Glaubens, sondern sie bezieht sich auf die Art und Weise des Essens. Unwürdig ist nämlich ein sogenanntes Adverb. Wie gesagt, deutsche Grammatik ist für manche ein bisschen schwierig. Aber dieses Wort unwürdig gehört zum Wort Essen und nicht zu der Person dessen, der isst. Das ist damit gemeint. Paulus schreibt seine Gedanken auf dem Hintergrund der Probleme in der korinthischen Gemeinde. Und dieser ganze Abschnitt, wo auch diese sogenannten Einsetzungsworte vorkommen, beginnt mit dem Vers 17, wo Paulus schreibt: Ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften nämlich so, dass es die Gemeinde nicht fördert, sondern dass es ihr schadet. Das heißt, das Ganze ist eingebettet in eine Schelte von Paulus, in eine Kritik an der Art und Weise, wie die Gemeindeglieder damals in Korinth miteinander umgegangen sind. Und das Ende dieses Abschnittes in Vers 34, wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Dieses Wort Gericht, was hier steht, das taucht ja auch im Zusammenhang mit dem Abendmahl auf. Wer unwürdig ist, der isst sich zum Gericht. Meint wahrscheinlich, so ganz genau weiß ich es auch nicht, und da streiten sich auch die Theologen drüber, aber meiner Meinung nach meint es einfach damit, dass wir des Segens Gottes verlustig werden, wenn wir darauf nicht achten, worum es hier wirklich geht. Man muss auch verstehen, dass die Abendmahlsfeier damals mit einem Sättigungsmahl verbunden war. Ganz anders wie heute. Die Menschen aus der Gemeinde Korinth kamen am Abend nach der Arbeit zur Gemeinde, haben dort gemeinsam gegessen und im Anschluss das Abendmahl gefeiert. So ähnlich wie Jesus das auch bei dem Passafest beim ersten Abendmahl gemacht hat. Auch da ist ja zunächst dieses Fest mit dem Essen und dann im Anschluss daran deutet Jesus die Zeichen des Passafestes um auf seinen eigenen Tod. Und jetzt passiert dort Folgendes in Korinth, dass einige, und das waren wohl die Reicheren und Wohlhabenderen, die nicht so lange arbeiten mussten oder gar nicht arbeiten mussten, schon früher ins Gemeindehaus kamen und die, die länger gearbeitet haben oder die Sklaven waren, kamen erst später. Und die früher kamen, haben halt sich das Beste von dem Essen schon genommen und es weggegessen. Und der Rest, der überblieb für die, die später kamen, obwohl sie gar nichts dafür konnten, dass sie später kamen, die haben nur mehr die Reste oder vielleicht auch gar nichts gekriegt. Das ist das Problem dort in der Gemeinde. Die Unwürdigkeit bezieht sich also darauf, dass ich nur Interesse an mir selber habe, dass ich die Gemeinde nicht achte, besonders die sozial mindergestellten Mitglieder. Darin besteht die Unwürdigkeit der Gemeinde in Korinth. Soweit zu dem, was deutlich und klar ist. Und dann lass uns mal eben in das Kleingedruckte hineinschauen, in diesem Vers. Denn die Frage ergibt sich, und hat sich in der Kirchengeschichte sehr schnell ergeben, wer darf denn am Abendmahl teilnehmen und wer nicht? Und schon in den ersten Gemeinden, so im ersten Jahrhundert nach Christus oder zweiten Jahrhundert nach Christus, hat man die Teilnahme am Abendmahl an die Taufe geknüpft. Nur wer getauft ist, darf am Abendmahl teilnehmen. Eine Praxis, die es heute in manchen Gemeindekreisen und Freikirchen immer noch gibt. Da heißt es in einer Schrift aus dem zweiten Jahrhundert, aus der sogenannten Didache, das ist eine Lehrschrift für die Gemeinden: Niemand esse noch trinke von eurem Abendmahl, außer denen, die getauft sind auf den Namen des Herrn. Denn hiervon hat der Herr gesagt, gebt das Heilige nicht den Hunden. Super, alle, die nicht getauft sind, sind Hunde, ne? Steht implizit da, wenn man es umdreht, ne? Hier werden zwei Dinge vermischt miteinander. Und gut, man kann davon ausgehen, dass damals Menschen, die gläubig geworden sind, auch sofort getauft wurden, anders wie bei uns heute. Das war alles sehr viel enger beieinander. Trotzdem wurde ganz schnell in der Kirchengeschichte aus diesem Adverb unwürdig ein Adjektiv, also eine Beschreibung des Menschen, ob er würdig ist oder nicht. Und sehr bald wurde daraus sündig und unanständig und unmoralisch. Die Mahnung des Paulus wurde als Warnung verstanden, zu prüfen, ob ich den inneren und äußeren Bedingungen entspreche. Und das ging teilweise und geht teilweise bis in die Kleidung. In einer Abendmahlsfeier vor Jahrzehnten ist es her, da war noch ein großer Abendmahlstisch vorne, da saßen alte Brüder, 8 Stück, alle im schwarzen Anzug mit schwarzer Krawatte. Man hat traurige Lieder gesungen und davon hat man gedacht, das ist ein würdiges Abendmahl. Für mich war es eher eine Art Beerdigungsfeier als junger Christ damals, aber das ist ein anderes Thema. So weit geht diese Warnung, um eben auch dieses Missverständnis. Wer darf am Tisch des Herrn sitzen? Es geht aber nicht um eine Unterscheidung von würdigen oder unwürdigen Menschen. Es geht um eine angemessene Art und Weise. Wie komme ich zur Abendmahlsfeier? Ja? Und Werner de Boer in der Wuppertaler Studienbibel, das ist eine schon etwas ältere Auslegungsreihe des Neuen Testaments, hat dazu geschrieben, die wahre Würdigkeit für den Tisch des Herrn Jesu liegt ja einzig in der tatsächlichen und von mir selbst bejahten Unwürdigkeit. Das klingt jetzt ein bisschen paradox, ja, aber erst wenn ich erkannt habe, dass ich Jesus Christus brauche, dass ich ohne ihn nicht leben kann, also eigentlich unwürdig bin, ihm zu begegnen, erst dann bin ich würdig, Jesus im Abendmahl zu begegnen. Denn Christus sammelt ja die Schwachen und Unwürdigen und er macht uns würdig. Und wir sind ja nicht alles Leute, wo wir menschlich sagen müssen, wir haben es eigentlich gar nicht verdient, dass Jesus für uns gestorben ist. Was bedeutet das jetzt dann eigentlich alles, was ich da so gescheit dahergeredet habe gerade? Es geht also um das rechte Verständnis dessen, was wir hier tun, wenn wir Abendmahl feiern. Es geht nicht um eine Tradition, es geht auch nicht um irgendwelche äußeren Dinge, es geht darum, mit welchem inneren Verständnis bist du heute da? Was erwartest du von Jesus, wenn du von dem Brot nimmst und aus dem Kelch trinkst? Wie ist deine Einstellung dazu? Kommst du, weil man kommen muss, weil es dazugehört und wir feiern es eh nur einmal im Monat, dann muss ich auch hier sein? Oder erwartest du Segen aus diesem Geschehen heraus? Ich meine, wenn ihr die anderen Themen anschaut, was das Abendmahl bedeutet, dann habt ihr ja wahrscheinlich noch im Kopf, dass das etwas ist, wo Jesus uns was schenken will, nämlich sich selber. Die Unwürdigkeit der Korinther liegt also darin, dass sie beim Essen nicht aufeinander gewartet haben und dass sich jeder selbst der Nächste ist. Da können wir ja ganz schnell sagen, da sind wir raus aus der Nummer. Damit haben wir gar nichts zu tun. Ja? Wir sind ja alle da, pünktlich. Gefrühstückt haben wir wahrscheinlich auch schon. Die meisten wahrscheinlich jedenfalls sind satt. Ja, das stimmt. Das korinthische Problem ist auch nicht unser Problem. Aber wenn dann nicht Paulus schreiben würde in Vers 29, denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Also wenn wir nicht unterscheiden können, was das eigentlich ist, worum es da geht. Ja? Es geht darum, dass wir begreifen, was dahinter steckt, hinter Brot und Kelch. Und dass wir unterscheiden können, was Leib ist und was nicht. Und da geht es natürlich jetzt nicht um das Brot, das wir verwenden, wie es beschaffen ist, ob es geschnitten ist oder nicht, wo wir es gekauft haben, bei welchem Bäcker, ja, welche Körner da drin sind. Darum geht es nicht. Sondern mit Leib des Herrn meint Jesus oder meint Paulus hier zum einen den Körper Jesu, der am Kreuz stirbt. Zum anderen aber auch meint er mit Leib des Herrn die Gemeinde. Und wenn wir in 1. Korinther 10, Vers 16 reinschauen, dann können wir auch die Verknüpfung lesen von beiden, dass beides eben Leib Christi ist. Und die Frage ist, wissen wir, was das für uns bedeutet? Wie stehst du zu Jesus und seinem Tod? Was bedeutet das für dich, dass Jesus für dich gestorben ist? Das ist die eine Frage, wo es darum geht, den Leib Christi zu beurteilen. Und die zweite Frage ist, wenn man Leib Christi als Gemeinde sieht, wo stehe ich zur Gemeinde und zu den Geschwistern in der Gemeinde? Das ist eigentlich das Problem, das die Korinther hatten. Ja? Was bedeutet für dich der Tod Jesu ganz persönlich? Und was bedeutet für dich die Gemeinde und die Gemeinschaft der Geschwister? Wie gehst du mit beiden um? Diese Frage ist die Frage nach der Würdigkeit beim Abendmahl. Ja? Und wenn du bei beiden nicht klar bist, wenn du nicht für dich sagen kannst, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, für meine Schuld. Er hat meine Unwürdigkeit ans Kreuz getragen, hat mich würdig gemacht. Dann nimm nicht am Abendmahl teil. Und wenn du im Streit mit Geschwistern bist, im Unfrieden, wenn du nicht weißt, ob du wirklich zur Gemeinde gehörst oder nicht, wenn du innerlich Groll hegst, dann geh hin und such Vergebung, bevor du zum Tisch des Herrn gehst. Ich habe draußen in den Impulsblättern zu dieser Predigt auch einen Text aus dem Matthäusevangelium, wo Jesus sagt, wenn du zum Altar gehst und dein Bruder hat was gegen dich, dann geh erst hin und versöhne dich. Das ist die Frage, die sich beim Abendmahl stellt. Wie stehst du zu Jesus und seinem Tod? Wie stehst du zu den Glaubensgeschwistern und der Gemeinde?